Ja, ihr Lieben, heute kommt die, na, das ist auch nicht so hübsch, die dritte Predigt zum höchsten Gebot, wie es unter anderem bei Markus im 12. Kapitel steht. Ich lese ab Vers 28b und ihr könnt auf der Folie mitlesen, genau, Jan hat es schon aufgeblendet. Ein Schriftgelehrter trat hinzu und fragte Jesus, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete, das höchste Gebot ist das. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Ich fasse kurz die Kerngedanken der ersten beiden Predigten zusammen, ergänze noch ein bisschen was zum Gebot der Nächstenliebe und schließe das Thema heute dann mit dem Schwerpunkt auf dem dritten Aspekt der Selbstliebe ab. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Mit Seele ist in der Bibel das gesamte lebende Geschöpf oder der Mensch an sich gemeint. Das Herz ist im jüdischen Verständnis das Organ der intellektuellen, rationalen Funktionen, also das, was wir als Kopf oder Hirn oder Verstand bezeichnen würden. Und das Gemüt, das sind die gesamten geistigen und seelischen Kräfte eines Menschen. Wir sollen Gott von ganzem Herzen, das heißt mit ganzem Verstand und mit voller Absicht und aller Willenskraft lieben. Wir sollen ihn von ganzer Seele, das heißt mit unserem ganzen Sein lieben. Und wir sollen Gott von ganzem Gemüt, das heißt mit aller unserer geistigen und seelischen Kraft lieben. Wir sollen Gott also lieben mit allem, was wir haben und sind und empfinden und denken und fühlen, mit unserem ganzen Sein. Und das Ganze dann mit aller Kraft oder mit aller Energie, die uns zur Verfügung steht. Der vierte Kerngedanke ist auf der nächsten Folie. Gott zu lieben heißt, ihm zu dienen. Und zwar dienen im Sinne von Gottes Sache dienlich sein. Und Gottes Sache ist das Leben. Wenn wir Gott mit ganzer Seele, von ganzem Herzen und mit all unserem Gemüt lieben, dann soll alles, was wir tun, denken und empfinden, dem Leben dienen. Der fünfte Kerngedanke war, dass alles, was wir tun, das nicht dem Leben dient, also nicht Gottes Sache dient, automatisch dem Feind dient. Dies sind Dinge wie Zweifel, Zwietracht, Neid, Gier, Misstrauen, Unvergebenheit, Bitterkeit, Lüge, Hochmut und so weiter. All das dient nicht dem Leben, sondern bringt den Tod. Gottes Sache ist es, uns von der Sünde, vom Tod zurückzuholen ins Leben. Der Heilige Geist hilft uns, wirklich zu leben, Gott wirklich zu dienen und ihn mit aller Kraft und all unserem Sein zu lieben. Zum zweiten Teil des höchsten Gebots, liebe deinen Nächsten, habe ich vor zwei Wochen gesagt, was ihr auf der nächsten Folie mitlesen könnt. Nämlich, dass Liebe kein Gefühl ist, sondern Liebe muss sich in Taten zeigen. Sie muss sich in solchen Taten zeigen, wie Toni sie uns heute in seinem Mission Slot gezeigt hat. Ja? Dass Menschen sich um andere Menschen kümmern, egal welche Religion oder was sie sonst für einen Hintergrund haben. Wenn wir Gottes Liebe in die Welt tragen, dann muss sich das in Taten zeigen. Und es zeigt sich auch in einem Verhalten, dass wir nämlich nicht nachtragend sind, dass wir keine Rache üben, sondern dass wir Vergebung zusprechen und Vergebung leben. Es geht auch darum, nicht immer auf den Mangel zu gucken, auf das, was falsch ist, sondern zu sehen, was ist gut, was ist schon da, welche Ressourcen sind da. Wenn wir tätlich lieben, dann denken wir nicht schlecht voneinander und reden schon gar nicht schlecht übereinander, sondern wir reden aufbauend, ermutigend und wertschätzend. Und wir denken auch so über unsere Mitmenschen. Ja? Wir denken Gutes über sie. Wir schätzen sie wert. Wir sind auch nicht neidisch, sondern wir freuen uns über jeden Durchbruch und jeden Sieg, den jemand erringt. Wir klagen niemanden an, das tut immer nur der Teufel, sondern wir feuern an, so wie Gott uns anfeuert. Und wir sind nicht aufbrausend, sondern freundlich, geduldig und friedfertig. Soweit der Rückblick. Ihr könnt euch die Predigten nochmal im Internet anhören, wenn ihr wollt. Die erste war am 19.07. und die zweite am 8. November. Nun geht es weiter mit dem dritten Teil des höchsten Gebots. In Vers 31 sagt Jesus, das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesem Vers werden Nächstenliebe und Selbstliebe derart eng miteinander verbunden, dass man sie eigentlich kaum trennen kann. Tatsächlich entspricht das Gebot der sogenannten goldenen Regel, einem Prinzip, das besagt, du solltest mit anderen so umgehen, wie auch mit dir umgegangen werden soll. Diese Maxime findet sich in fast allen Religionen und Kulturen. Mal wird sie positiv formuliert wie hier, sei zu deinem Nächsten so, wie er auch zu dir sein soll. Und mal wird sie negativ formuliert und heißt dann, was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Die goldene Regel geht wahrscheinlich mindestens auf die Zeit von Konfuzius zurück, der schon 551 bis 479 vor Christus lebte. Das Prinzip findet sich im Buddhismus, im Islam, im Hinduismus, im Judentum, im Taoismus, im Zoroastrismus, bei den Baha'i und. Und auch in der Bibel wiederholt sich dieses Prinzip an vielen Stellen und das ist ein Zeichen dafür, dass es Gott wichtig ist. Ihr könnt wieder auf den Folien mitlesen. In Matthäus 7, Vers 12 steht, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Lukas 6, 31, Jesus sagt, und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Lukas 10, ab Vers 25, und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Römer 13, Vers 8, ab Vers 8. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Im Brief an die Galater schreibt Paulus im 5. Kapitel, denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und schließlich in den Apokryphen, in Tobit 4 steht, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Und bei Sirach steht, schließe von dir darauf, was dein Nächster gern oder ungern hat und bedenke alles, was du tust. 143 leitende Personen aus verschiedensten Religionen der Welt haben diese goldene Regel als Teil einer Erklärung befürwortet, die hin zu einer globalen Ethik führen soll. An dem Wort Ethik hört ihr schon, dass man die goldene Regel auch befolgen kann, wenn man nicht an Gott glaubt. Einfach als ein sinnvolles, sittliches Verhalten, das zu einem besseren Miteinander führt. Mit dem Gebot, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist für mich aber mehr gemeint als nur die goldene Regel. Es geht um Nächstenliebe, worüber ich letzte Woche gesprochen habe, und um Selbstliebe. In der Auslegung zu den Losungen am 16. November steht etwas sehr Schönes, was ich euch nicht vorenthalten will. Zu dem Gebot, den Nächsten so zu lieben wie sich selbst, stehen da folgende Gedanken. In jüdischer Weisheitsgeschichte heißt es, Rabbi Israel ben Eliezer fragte einmal seine Schüler, wie man die Stunde erkennen kann, in der die Nacht endet und der Tag heraufzieht. Ein Schüler schlug als Antwort vor, wenn man von Weitem einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann. Nein, antwortete der Rabbi. Ein anderer Schüler sagte, wenn man einen Weinstock von einem Feigenbaum unterscheiden kann. Wiederum verneinte der Rabbi. So sage uns die Lösung, baten die Schüler. Der Lehrer sagte, es ist dann, wenn du in das Gesicht eines Menschen schauen kannst und genug Licht hast, um in ihm deinen Bruder, deine Schwester zu erkennen. Bis dahin ist es dunkel und die Nacht ist noch bei uns. Der Weg ins Licht führt über den Menschen neben mir, nicht an ihm vorbei. Der Weg kann lang sein. Ich interessiere mich für den, der neben mir lebt, der mit mir zusammenarbeitet. Ich gehe auf ihn zu, versuche ihn zu verstehen. Plötzlich entdecke ich, dass er Vorzüge hat, von denen ich nichts ahnte, dass er Ängste mit sich schleppt und Hoffnung hat, wie ich. Ihn wie mich hat Gott geschaffen. Ihn wie mich möchte er tragen und hüten wie ein Hirte. Wenn ich in das Gesicht dieses Menschen schaue, der mir Bruder oder Schwester wurde, dann weicht die Nacht der Traurigkeit und Verlorenheit dieser Welt. Dann strahlt Licht vom Himmel auf diese Erde. Ist das nicht schön? Das kann ich mir gar nicht oft genug auf der Zunge zergehen lassen. Das ist himmlische Nächstenliebe. Ja, wenn ich genug Licht habe, um in meinem Nächsten den Bruder oder die Schwester zu erkennen, dann hört die Dunkelheit auf. Kommen wir zur Selbstliebe. Mit Selbstliebe haben gerade wir Christen oft ein Problem, weil wir an narzisstische Selbstverliebtheit denken, an Egoismus oder vielleicht an damit verbundene Angeberei oder Stolz. Alles Einstellungen und Verhaltensweisen, die unserem christlichen Wertesystem entgegenstehen und zu Recht. Wir müssen also erst einmal gucken, was Selbstliebe denn ist oder beinhaltet. Und auch hier geht es leichter, sich der Definition zu nähern, wenn wir über das Gegenteil nachdenken. Selbsthass, das hat jede oder jeder von uns schon mal erlebt, oder? Ich hasse es, wenn ich Sachen nicht hinkriege. Vor allem, wenn das Sachen sind, die ich meiner Meinung nach eigentlich können sollte. Da scheitere ich zum Beispiel an einem neuen Computerprogramm, das doch angeblich ganz intuitiv benutzbar ist. Und ich hasse mich, zumindest für einen Moment, für meine geistige Beschränktheit. Ja. Ich hasse mich, wenn ich einen Fehler gemacht habe, vor allem, wenn der Fehler öffentlich wird und noch Scham oder Schande dazukommen. Ich hasse mich, wenn die Fehler dumme Flüchtigkeitsfehler sind, die ich wirklich hätte vermeiden können. Und ich hasse mich, wenn ich etwas ganz Offensichtliches übersehen habe. Ich hasse es auch, wenn ich schwach oder krank bin. Ich will nicht klein und hilflos sein. Ich will stark und selbstständig sein. Wenn mein Körper nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle oder wie ich das erwarte, weil ich sportlich, handwerklich oder sonst wie nicht die Leistung erbringe, die ich will, dann hasse ich mich vielleicht auch. Und wenn ich nicht so schön bin oder zumindest mich nicht als so schön empfinde wie andere, dann hasse ich mich vielleicht auch. Vielleicht ist es auch nur meine Nase, die ich hasse oder was auch immer. Und wenn ich einfach mal wieder meine Klappe nicht im richtigen Moment halten konnte und was Dummes oder sogar Gemeines oder zumindest etwas nicht Aufbauendes oder Ermutigendes gesagt habe, dann hasse ich mich dafür. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Jeder hat da so seine Sachen, nehme ich mal an. Aber jetzt kommt eine ganz wichtige Botschaft. Gott sieht das ganz anders. Wenn ich zum Herrn gehe und bete und ihm all meinen Kummer über mich selbst erzähle, dass ich mich hässlich und dumm und ungelenk finde, unwürdig und falsch, dann spricht Gott mir die Worte zu, die er seinem Volk zugesprochen hat. Das könnt ihr auf der Folie wieder mitlesen. Jeremia 31. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Ich will dich wiederum bauen, dass du gebaut sein sollst, du Jungfrau Israel. Du sollst dich wieder schmücken und mit Pauken ausziehen im fröhlichen Tanz. Wenn ich mich klein und hässlich fühle, erinnere ich mich an die Verse aus Psalm 139. Könnt ihr auch wieder mitlesen. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Und wenn ich Fehler gemacht habe, egal wie groß oder klein, dann gilt 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. All das gilt, weil Gott mich unendlich liebt, weil Gott dich unendlich liebt. Was für die Nächstenliebe gilt, das gilt auch für die Selbstliebe. 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf. Woher weiß ich, dass ich mich selbst so lieben darf? Ich weiß es, weil Gott mich so liebt. Erst wenn wir tief im Herzen erfahren haben, wie sehr Gott uns liebt, können wir uns selbst und andere lieben. Erst wenn ich Gottes Liebe erfahren habe, kann ich mit mir selbst geduldig sein, mich über mich freuen und mich schön finden. Wenn ich mich von Gott lieben lasse, dann habe ich Würde als Tochter oder Sohn des Allmächtigen. Wenn Gott mich liebt, dann weiß ich, dass alles, was nicht gut läuft, vergeben ist, wenn ich es nur bereue. Darf ich an dieser Stelle etwas sehr Wichtiges sagen? Manchmal nehmen wir die Liebe Gottes nur in der Theorie an. Wir wissen, dass er uns liebt und dass er uns schön findet und dass er Geduld mit uns hat und dass er uns alles vergibt. Wir wissen das. Und trotzdem fällt es uns schwer, uns selbst schön zu finden, Geduld mit uns zu haben und uns selbst zu vergeben. Ich benutze dafür mal ein echt hartes Wort, das ich selten sage, aber das ist Gotteslästerung. Wenn ich meine Ansprüche höher stelle als Gottes Ansprüche, wenn ich mich zu einem härteren Richter mache als Gott, wenn ich denke, dass ich etwas besser beurteilen kann als Gott, dann überhebe ich mich über ihn. Über wen überhebe ich mich? Über den Schöpfer des Universums, den, der die Ozeane in seiner hohlen Hand abgemessen hat, den Ursprung allen Seins, den Allmächtigen, den Größten, den Friedefürsten. Glaubst du wirklich, dass es dir zusteht, dich über Gott zu erheben mit deinem Urteil? Wenn Gott dir zuspricht, dass du wunderbar gemacht bist, dass du seine geliebte Tochter oder Sohn bist und dass er keinen Fehler an dir findet, dann nimm das an. Lass dich von dem lieben, der die Definition von Liebe ist, und lerne, dich selbst zu lieben. So wie Eltern über ihre Kinder manchmal schmunzeln, wenn sie paddelig sind oder ihrem Ungestüm etwas nicht hinkriegen, so schmunzelt Gott auch so manches Mal liebevoll über uns. Und auch das dürfen wir von ihm lernen. Mit einer deftigen Prise Humor auch mal über uns selbst zu lachen. Das kann man, wenn man sich selbst liebt. Echte Selbstliebe ist nichts Böses, sondern hat etwas Wunderbares. Wir nehmen uns selbst an, wie wir sind, weil Gott uns so annimmt, wie wir sind. Ja, wir wollen lernen und uns weiterentwickeln. Wir wollen Jesus ähnlicher werden und es schaffen, wirklich immer in der Liebe zu bleiben. Das gelingt uns häufig noch nicht. Aber wir haben Geduld mit uns selbst und lassen uns von Gott zeigen, wie Liebe geht. Welch ein Glück, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Das macht uns liebesfähig, ihn zu lieben, mit ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all unserer Kraft. Es macht uns fähig, unseren Nächsten zu lieben und uns selbst. Heiliger Geist, hilf uns, in der Liebe zu wachsen. Amen. Ja.